Wir sind gestern in Jezreel verblieben. Da hat also König Ahab eine sehr böse, eine sehr schlechte Nachricht bekommen, ein Urteil Gottes. Und tatsächlich stirbt König Ahab in 1. Könige 22, ab Vers 34. Da lesen wir, dass er von einem Bogen getroffen wird. Ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder und den Panzer. Und er kommt um. Und dann heißt es in 1. Könige 22, Vers 39, und die übrige Geschichte Ahabs und alles, was er getan und das Elfenbeinhaus, das er gebaut und alle Städte, die er gebaut hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Ahab legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Ahascha wurde an seiner Stelle König. Und er war nicht viel besser als sein Vater. Denn das zweite Buch der Könige, da sind wir heute, das fängt mit Ahascha an. Und zwar mit einer Geschichte, für die wir leider keine Zeit haben, weil wir ja, das sagte Andreas schon, wir wollen Elie ja gerne zum Himmel fahren lassen heute. Und die Geschichte müsst ihr also bitte nochmal lesen. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass Ahascha einen unglücklichen Sturz gemacht hat, von seinem Balkon gestürzt. Und dann ist er schwer krank gewesen und dann hat er zu Boten gesandt und ihnen gesagt, dass sie Baal-Zebub, den König von Ekron, befragen sollen, wie das für ihn aussieht. Baal-Zebub, das war der Fliegenkönig, der Insektenkönig von Ekron. Es gab in Kanaan verschiedene Städte und die größeren Städte oder Gebiete hatten alle ihren eigenen König und ihren eigenen Baal. Von daher spricht die Bibel auch über Baalim, Mehrzahl. Und er befragt Baal-Zebub, einen Insektenkönig. Wie kann man so dumm sein? Der soll ihm sagen, wie das dann weitergeht, ob er sterben wird oder nicht sterben wird. Und naja, da schickt Gott Elia den Boten entgegen und da sterben einige. Das ist eigentlich eine sehr beeindruckende Geschichte. Und da sehen wir auch, warum ich immer gesagt habe, dass Elia einen Kamelhaarmantel trug. Niemand hat mir gefragt, wie weißt du das eigentlich? Ihr glaubt mir das einfach. Unglaublich. Aber das steht in 2. Könige 1, Vers 8. Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet, woanders steht Kamelhaar, und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Und da wurde gesagt, das ist Elia. Der Tischbitter, eine auffallende Figur. Und morgen denken wir darüber nach, wen wir sonst kennen, der einen solchen Mantel getragen hat. Johannes. Aber ich sagte morgen. Ja, also hier gibt es auch wieder ein Urteil. Hier wird ein Abgott befragt. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott, haben wir gestern gesagt. Er kann das nicht akzeptieren. Naja. Und dann steht auch in Vers 18 in 2. Könige 1 die übrige Geschichte Ahaschas von dem Sohn von Ahab. Was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Wir müssen also 1. und 2. Könige nochmal ganz durchlesen und uns merken, wer die Könige waren und was sie alles getan haben. Da lernen wir viel davon. Manchmal ist es auch verwirrend, muss ich sagen, ein bisschen zu viel. Man muss das nicht in einem durchlesen, da kommt man nicht mit. Aber wir merken schon, wie schön das ist, wenn man sich Zeit nimmt und eine Zeit und ein paar Personen aus dieser Zeit näher betrachtet, oder? Wir haben doch Neues entdeckt, Neues gelernt. Und ja, so kommen wir dann an in Kapitel 2 von 2. Könige. Und da sind Elia und Elisa gemeinsam unterwegs. Und zwar machen sie eine Art Pilgerreise oder eine heilsgeschichtliche Wanderung, könnte man sagen. Denn ich werde jetzt Elke mal fragen, ob du schon das anmachen willst. Sie besuchen drei Städte. Und zwar geht es von Gilgal nach Bethel, nach Jericho und dann zum Jordan. Das wird bald erscheinen. Und ich erzähle euch kurz, Gilgal kennen wir. Vielleicht. Das war der Ort des Neuanfangs, der erste Lagerplatz, nachdem Israel den Jordan überquert hatte und das gelobte Land betreten hatte. Da kamen sie nach Gilgal und da wurde die Generation, die neue Generation, die in der Wüste in den 40 Jahren geboren worden waren, die wurden dort beschnitten. Es war ein Neuanfang. Die Generation, die damals aus Ägypten weggezogen war, die zur Zeit des Auszugs 20 Jahre oder älter waren, die waren schon beschnitten und die sind gestorben in den 40 Jahren in der Wüste. Und die neue Generation wird jetzt in Gilgal, wurde in Gilgal beschnitten. Und das liest man in Josua 1 bis 4, diese Geschichte. Und dann kommen sie nach Bethel. Das ist 24 Kilometer westlich von Gilgal. Und das ist der Ort der Erzväter gewesen. Da ist Abraham gewesen, der hat dort ein Altar aufgebaut. 1. Mose 12, Vers 8. 1. Mose 12, Vers 8 oder auch 13, Vers 3. Da hat Jakob mit Gott gerungen, mit dem Leiter, wir kennen die Geschichte. Hat mit Gott auch einen Neuanfang gemacht. 1. Mose 28, 11 bis 29. Dort hat Ahab den Stierdienst eingestellt. Ein Anbetungsplatz. Ich habe schon vorher gesagt, um Menschen davon zurückzuhalten, abzuhalten, nach Jerusalem zu reisen. Er hat ja auch den Festkalender verändert. Erinnert ihr euch noch? Damit die Leute nur im Nordreich bleiben würden und das Südreich für sie nicht mehr aktuell wäre. Bethel. Und von Bethel geht es dann wieder 24 Kilometer ostwärts Richtung Jericho. Und in Jericho hat natürlich der erste Sieg stattgefunden, nachdem Israel in Kanaan eingezogen ist. Da sind die Mauer von Jericho eingestürzt, und zwar nicht durch Macht, nicht weil das Heer Israels so stark war, sondern weil Gott das geschenkt hatte. Josua 5, 13 bis 6, 27. Also es ist eine heilsgeschichtliche, eine sehr bedeutungsvolle Pilgerreise, die Jassir Elia mit Elisa macht. Und die Reise wird abgeschlossen am Jordan. Und was ist damals am Jordan geschehen? Da ist das Volk durchgezogen ins verheißene Land. Da haben sie die 12 Steine mitgenommen für die 12 Stämme Israels, Josua 1 bis 4, Jordan. Eine heilsgeschichtliche, eine sehr bedeutungsvolle Reise, die Elia hier macht mit Elisa. Und es ist auch dort am Jordan, dass Elia vom Herrn abgeholt wird. Ihr kennt wahrscheinlich die paar Verse über Henoch, von dem gesagt wird, dass er nicht gestorben ist, sondern von Gott einfach mitgenommen wurde. Und ich habe mal eine Erklärung dieses Vorfalls gehört, und zwar von einem kleinen Jungen in der Sonntagsschule, hat gesagt, das war so. Gott war unterwegs mit Henoch und sie waren sehr, sehr, sehr gute Freunde. Und sie haben unterwegs so miteinander geredet, dass sie die Zeit vergessen haben. Und sie wussten nicht, dass es schon sehr spät geworden war. Und er sagte, dann hat Henoch auf einmal auf seine Uhr geschaut und Gott gesagt, ich komme jetzt nicht mehr nach Hause. Und dann hat Gott gesagt, ja, warum kommst du dann eigentlich nicht gleich mit mir nach Hause? Ich finde das eine tolle Auslegung, oder? Und etwas Ähnliches geschieht hier bei Elia, aber er wird von Gott vorbereitet, er weiß, was geschehen wird. 2. Könige 2. Es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. So etwas haben wir schon mal gehört in einer Bibelgeschichte, oder? Dräng nicht darauf an, dass ich dich verlasse. Wer war denn das? Ruth. Es erinnert uns an Ruth. Und ich frage mich, warum wollte Elia Elisa loswerden? Wollte er lieber alleine sein? Wollte er das Elisa nicht antun, dass er vor seinen Augen weggenommen würde? War er ein bisschen ein Einzelgänger? Er hat ja vorher auch schon mal seinen Diener weggeschickt. Wir wissen das nicht. Oder probt er Elisa? Stellt er ihn auf die Probe? Wie treu bist du? Hast du schon gelernt auszuharren? Kannst du so weit mit mir kommen? Und sie gingen nach Bethel hinab und da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Und er sagte, auch ich habe das erkannt, seid still. ein paar Gedanken zu diesem Vers. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren. Es gab eine Prophetenschule in Bethel. Ahab hatte dort zwar den Stierdienst eingestellt, aber hier zeigt sich Gott doch treuer und mächtiger als Ahab. Ahabs Frau versucht, den Gott Israels auszurangieren und den Baaldienst zur Staatsgottesdienst, zur Staatsreligion zu machen, aber Gott lässt sich nicht von seinen Plänen abhalten. Und da hat damals schon Elia gesagt, es sind noch 7000 übrig geblieben und jetzt entdecken wir, dass es sogar Prophetenschulen gibt, dass Propheten weiterhin geschult werden. Es gibt noch Bibelschulen, würden wir sagen, wo Menschen vorbereitet werden auf den Dienst Gottes. Und diese Prophetenschüler sind schon ein bisschen weit vorgerückt und haben die Gabe, haben das Ohr für Gott bekommen und wissen, dass Elia bald zum Himmel fahren wird. Hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Und Elisa sagt, ich habe es auch erkannt, seid still. Das hören wir manchmal in der Bibel, dass auch Jesus sagt, nur nicht darüber reden. Es ist noch nicht die Zeit. Es gibt Momente, es gibt Dinge, wo es besser ist zu schweigen. Und das, was wir wissen oder gesehen oder erkannt haben, dass wir das in unserem Herzen bewahren, wie es auch Maria tat. Sie bekam eine Botschaft von Gott, sie war 16 Jahre alt, ungefähr, denken wir, und sie hat es geschafft zu schweigen. Josef dagegen, auch ein Teenie, bekommt Träume von Gott und redet voreilig, erzählt seinen Brüdern davon. Und das gibt sehr viel Krach dann in der Familie, sehr viele Konflikte. Das ist eine Botschaft an uns Frauen hier, dass wir es lernen zu schweigen. Dass es Dinge gibt, die man in seinem Herzen bewahrt, vor allem Dinge auch Gottes. Seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Ein zweites Mal versucht Elisa loszuwerden. Und ein zweites Mal sagt Elisa, nein, ich bleibe bei dir. Er hat ja auch alles verlassen. Er hat sein Zuhause aufgegeben, hat sein Grundstück aufgegeben, hat seine Ochsen geschlachtet, er hat das Joch verbrennt. Er hat abgeschlossen mit seiner Vergangenheit. Er ist jetzt bei Elia. Und er wird bei ihm bleiben. Treue, Radikalität. Nie mehr zurück, singen wir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und das zeigt uns hier eigentlich Elisa, in seiner Haltung auch Elia gegenüber. Du hast mich berufen, beziehungsweise Gott hat mich berufen, um deine Wegbegleitung zu sein, um mit dir zu ziehen und später auch dir nachzufolgen, ich bleibe deswegen auch bei dir, ich gebe es nicht auf. Und beide wissen, dass ein Abschied kommt. Und sie reden nicht darüber, vielleicht auch, weil es zu schmerzhaft ist. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren. Hey, in Jericho gab es auch eine Prophetenschule. Toll. Die traten zu Elisa und sagen zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Schweige, es ist jetzt nicht die Zeit. Das muss ihm vom Heiligen Geist eingegeben worden sein. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir eine Antenne für Gottes Geist entwickeln. Ich habe das immer wieder gesagt, dass wir wissen, wann es dran ist zu schweigen und wann es dran ist zu sprechen. Wann es dran ist, vor allem und nur zu hören, und nicht zu sprechen. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Ich bleibe meiner Berufung treu. Ich bleibe bei dir, die ganzen Kilometer werde ich mit dir gehen, ich bleibe an deiner Seite. Und so gingen sie beide miteinander. Eine Zweierschaft. Eine von Gott geschenkte Zweierschaft, die so kostbar ist, dass man gemeinsam ziehen darf. Der Mentor und der Schüler. Ich weiß nicht, ob es unter uns Frauen gibt, die das kennen. Einen Mentor, eine Mentorin. jemand, der uns geistlich überlegen ist, der uns helfen kann, der uns Rat geben kann. Das ist sehr kostbar. Ich habe das in meinem Leben erleben dürfen, bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen und eine Person, die da sehr stark auch mitgewirkt hat, war ein Mann, ich denke, er war so um die 50, hätte mein Vater sein können. Und er hatte 4 Söhne und ich bekam dann sozusagen seine Tochter und die auch seiner Frau. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Und ich habe mit 19 einen englischen Vater bekommen. Er war Engländer, erst vor 2 Jahren gestorben. Er war ein sehr weiser Mann, er war ein Gottesmann. Seine Predigte, also bei ihm habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die Bibel spannend ist und aktuell. Wie er darüber redete, er war ja der Referent bei der Konferenz, wo ich dabei war und nicht da sein wollte, während ich nicht da sein wollte. Aber ich wurde von meiner lieben Schwester gezwungen, ich war also bei einer Bibelkonferenz, wollte nichts von Gott wissen, nichts von der Bibel, nichts von Jesus und hatte mir gesagt, wenn ich einmal da bin, das war in Österreich, dann gehe ich bergsteigen und so und dann kann die Gruppe das machen, was sie wollen und dann bin ich halt zum Essen da. Und dann war ich zum Essen da und dann haben die alle so begeistert geredet von etwas, was ich nicht gehört hatte. Und das waren alles nette Leute, während ich davon überzeugt war, dass Christen ein bisschen doof sind und auf jeden Fall auch dumm, wenn man sowas glaubt. Und das war höchst interessant, was die geredet haben. Und das waren total nette Leute. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, vielleicht muss ich doch mal schauen. Und da steht dieser Engländer da, der war sehr beweglich und sehr total begeistert über die Bibel, hat von Paulus geredet, der studiert hatte. Ich dachte, aha, man kann studieren und auch noch gläubig sein. Oh, das war mir neu. Und dieser Mann wurde mein geistlicher Begleiter. Er lebte in England, ich lebte in Holland, aber er schrieb mir. Jede 2 Wochen habe ich einen Brief von ihm bekommen. Stellt euch das mal vor. Hat er mich gefragt, wie es mir ging und was ich gelesen hätte. Hat mir gesagt, was ich vielleicht lesen sollte. Oder dass es eine Konferenz gäbe, wo ich mal hingehen sollte, weil mir das gut tun würde. Und dann hat er mich eingeladen nach Wales, wo er lebte, mit seiner Frau. Und da haben wir gewandert gemeinsam. Mein geistlicher Vater und ich, mein Vater und ich. So ein großes Geschenk Gottes. Und Wales ist natürlich eine gebirgige Gegend, ganz schön. Das war auch so fantastisch, das alles zu erleben. Und haben wir geredet und geredet und geredet. Der Mann hat so viel Zeit mir gegeben, so viel Aufmerksamkeit. Und dann ging er abends predigen in so ganz kleinen Gemeinden in Wales. Dann durfte ich mit. Dann haben wir im Auto geredet. Und dann habe ich seine Predigte gehört. Ich war öfters da. Und dann kam die Zeit, da hatte ich fertig studiert in Holland und dann sagte er, was wäre, wenn du mal zur Bibelschule gehst? Sagte ich, ja. Sagte er, dann komm nach England. Schreibe ich der Bibelschule einen Brief, darfst du dich bewerben? Und das ist dann geschehen. Da habe ich 2 Jahre in England studiert und in den Ferien war ich natürlich in Wales, bei meinem geistlichen Papa. Das ist so kostbar. Und inzwischen darf ich selbst auch Mentorin einiger jungen Frauen und auch jungen Ehepaare sein. Und das ist kostbar, dass man mal nachfragt, wie geht's euch in der Arbeit oder geistlich gesehen? Was hast du mit Gott erlebt? Was ist momentan schwierig in deinem Leben? Und warum schaffst du es nicht, Bibel zu lesen? Dann essen wir gemeinsam oder wir gehen spazieren. Bete Gott darum, um eine Mentorin oder bete Gott darum, dass sie jemandem eine Mentorin sein können. Junge Leute brauchen Mentoren, ältere übrigens auch. So gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten, ich bin in Vers 7, gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Sie hielten sich ein bisschen zurück, als ahnten sie, der Moment ist jetzt ganz privat. Da dürfen wir zwar zuschauen, aber teilnehmen dürfen wir nicht. Da kommt ein heiliger Moment und dieser Moment ist für diesen beiden Männern gemeint. Da dürfen wir nur zuschauen. Und dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser des Jordans. Und es teilte sich hierhin und dorthin und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Vielleicht hatten die Schüler gerade in den letzten Wochen also gehört, gelesen, darüber geredet, wie das war beim Roten Meer, dass sich das Wasser dort teilte. Das kannten sie jetzt aus der Geschichte. Aber sie hätten nie erwartet, dass sie Ähnliches erleben würden. Damals hat Mose ja das Wasser geteilt, beziehungsweise Gott durch Mose. Und ist ein ganzes Volk durch das trockene Flussbett sicher an die andere Seite angekommen. Und jetzt geschieht das wieder. Es teilte sich hierhin und dorthin. Das ist ein Wunder, oder? Die haben das bedauert, dass sie ihr Fernglas zu Hause hatten liegen lassen. Hätten sie noch mehr gesehen davon. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Jetzt reden sie über sein Gehen, sein kommendes Gehen. Was soll ich für dich tun, Elisa? Du darfst einen Wunsch äußern. Und Elisa muss nicht einmal lange nachdenken. Er sagt, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Es hört sich ein bisschen frech an, aber es ist ganz kostbar, ganz köstlich, was er hier sagt. Ein zweifacher Anteil des Erbgutes, das bekam der älteste Sohn. Der bekam immer zweimal so viel wie die anderen. Und Elisa sagt hier eigentlich, ich bin dein Sohn, ich bin dein ältester Sohn, ich bin dein Erbe. Und das ist er auch, denn er wird seine Arbeit fortsetzen. Er bietet sich an, er stellt sich vor als Sohn Elias. Aber es steckt noch eine Bedeutung hinter dem, was er sagt. Und zwar äußert er hier, ich bin unfähig, ich habe nicht das, was du hast. Ich brauche eigentlich zweimal so viel, denn ich bin viel schwächer als du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Dienst machen werde, den du gemacht hast, und dass ich alleine jetzt bald dastehen werde und für Israel einen Segen sein soll. Ich brauche zweimal so viel Geist wie du. Ich bin mindestens zweimal so schwach wie du. Ich bin dein Sohn. Ich bitte um mein Erbteil zweifach, weil ich dein Sohn bin. Und ich bin mir meine Schwachheit bewusst. Ich brauche zweimal so viel Geist. Und da sagt Elia, du hast Schweres erbeten. Ich kann dir das nicht garantieren, ich kann dir das nicht geben. Ich bin auch nur ein Mensch, es wurde mir auch geschenkt. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden, wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Das hört sich an wie eine Prüfung, oder? Wenn er das sieht, dass Elia weggenommen wird, dann wird sein Wunsch erfüllt, aber wenn er das nicht sieht, was sagt Elia eigentlich? Er sagt eigentlich, ich möchte sehen, ob du so weit bist, dass du Unsichtbares wahrnehmen kannst. Ob du die geistliche Reife hast, jetzt das zu sehen, was geschehen wird. Gott wird mich abholen. Und vielleicht wird das für Zuschauer so sein, dass ich auf einmal nicht mehr da bin. Aber die große Frage ist, ob du Gott siehst in dem Ganzen, ob du siehst, wie das vor sich geht, ob du ein geistliches Ohr und ob du geistliche Augen entwickelt hast, ob du eine geistliche Reife hast, die geistliche Reife, die du brauchst für deinen Dienst. Oft denken wir, ja, wir haben also viele Gaben, wir haben irgendeine Ausbildung gemacht und wir haben Erfahrung aufgebaut. Gott kann uns gebrauchen. Aber wenn man keine geistliche Reife hat, wenn man nicht die Beziehung zu Gott hat, wenn man nicht seine Kraft von Gott bekommt, sondern aus eigener Kraft arbeitet, dann wird es nichts. Es ist Gott, die die Frucht gibt, oder? Es ist Gott, der uns segnet. Wir können von uns selber heraus eigentlich nichts. Sagt Gott auch, sagt Jesus auch in Johannes 15, bleibt in mir, wie ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn ihr in mir bleibt, wie ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht tragen. Und wer in Jesus ist, wer in Gemeinschaft mit Jesus lebt, der bekommt geistliche Augen und geistliche Ohren, der nimmt immer mehr die unsichtbare Wirklichkeit Gottes wahr. Der wächst, der verändert. Kennt ihr das? Habt ihr das auch ein bisschen erlebt schon? dass man Neues entdeckt, dass man anders lebt, weil man Gott kennengelernt hat, dass man mehr versteht von der Bibel. Das ist interessant, ich habe noch eine alte Bibel. Als ich 16 Jahre alt war, dann gingen Kinder in meiner Schulklasse zur Konfirmationsunterricht und ich fand das sehr spannend. Und ich habe gefragt, ob ich vielleicht mal mitgehen durfte. Und das durfte ich. Da habe ich eine Bibel irgendwie bekommen. Und ich habe in der Zeit sehr viel Bibel gelesen. Aber leider war es so, dass der Pfarrer damals, der den Religionsunterricht machte, vor allem interessiert war in Geschichten und sozialen Verhältnisse und gesellschaftliche Dinge dieser Zeit, aber nicht wirklich geistlich uns unterrichtet hat. Und ich war suchend. Ich habe in der Zeit sehr viel unterstrichen in der Bibel und ich habe nichts davon verstanden, aber ich habe gelesen und unterstrichen, Fakten gesammelt, Informationen gesammelt. Hat mir nichts bedeutet. Und eines Tages bin ich mit meinen 16 Jahren zum Pfarrer gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin mit ihm, denn ich hätte einige Fragen. Und dann kam ich in das Pfarrhaus oder in sein Zimmer, große Kirche, Dorfskirche. Und es war dunkel und viele Bücher und so, war sehr beeindruckend. Und dann fragte er mich, was ich denn fragen möchte. Und dann sagte ich, ja, also ich finde das eigentlich toll, was wir hier alles hören und so. Und Konfirmation, ich verstehe nicht richtig, was das ist. Das hat mit Jesus zu tun und man sagt zu etwas ja, aber was geschieht da eigentlich? Warum geht es? Wer ist dieser Jesus? Also wenn man so eine Frage bekommt, dann freut man sich, oder? Und was sagt der Pfarrer? Das ist eine schwierige Frage, die du stellst. Es gibt Fragen im Leben, da findet man nie eine Antwort. Und dann sagt er aber, weißt du, was ich dir sagen möchte, glaube Jesus, das ist eine tolle Tradition. Die haben wir auch in den Niederlanden, die halten wir fest. Das ist es. Und was meint er, wie ich von da gegangen bin? Ich war fest davon überzeugt, Christen sind dumm. Die denken nicht nach, es gibt keine Antwort. Und Jesus, sie sagen ja zu etwas, was man nicht erklären kann. Es soll eine schöne Tradition sein. Bin nie mehr zu Religionsunterricht gegangen, habe meine Bibel weggelegt. Und als ich zu studieren begann, einige Jahre später, war ich fest davon überzeugt, dass Jesus ein Märchen ist. Und dass Menschen, die gläubig sind, dumm sind, weil sie es nicht wagen, Fragen zu stellen. Ich habe die Bibel vor Jahren noch mal betrachtet, ich hatte sie noch und da war viel unterstrichen, ich habe nichts verstanden. Und als ich mit 19 zum Glauben kam und die Wahrheit über Jesus entdeckte und die Wahrheit über mich, dass ich ihn brauche, dass es ohne ihn in die Finsternis geht, dann habe ich neu angefangen, Bibel zu lesen und auf einmal hat das alles aufgeleuchtet. Und das meine ich mit geistlichem Wachsen. Da sehen wir Dinge, die wir vorher nicht sahen. Da sehen wir auch Verbindungen in der Bibel. Da sehen wir auf einmal die Geschichte Gottes. Da sehen wir Gott, oder? Und da ist man fasziniert. Und jetzt geht es darum, ob Elisa diese geistliche Reife besitzt, die er nötig hat, um das Werk von Elia fortzusetzen. Wenn du es nicht siehst, wie ich weggenommen werde, dann wirst du diesen zweifachen Anteil von meinem Geist nicht bekommen. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Auf einmal war der Moment da. Sie sind zusammengegangen und sie haben geredet. Sie sind gegangen und sie haben geredet. Sie haben sich nicht ablenken lassen. Ich denke, dass sie über ganz tiefe Dinge geredet haben. Wenn man weiß, dass man bald von der Erde weggeht, dann redet man nicht mehr über unbedeutende Sachen, oder? Da redet man über ernsthaftere Sachen, da hat man auch ernsthafte Fragen. Und es wird uns nicht gesagt, was die zwei besprochen haben. Was mir aber auffällt, ist, dass Elia überhaupt keine Angst hatte vor dem, was geschehen würde. Dass er keine Fragen hatte. dass er einfach zuversichtlich war und sich wahrscheinlich auch total gefreut hat darauf, dass er zum Herrn gehen darf. Keine Angst. Weil er ein Mann war, der vor Gott stand. So hat er sich damals auch Ahab vorgestellt, oder? Das erste Mal in Samaria. Ich bin Elia, Elohim und Yahweh stecken in seinem Namen drin. Ich bin ein Mann, der vor Gott steht. Ich bin ein Mann, der mit Gott wandelt, beziehungsweise Gott wandelt mit mir. Wir kennen uns. Und sie sind so vertraut miteinander geworden, dass der Tod keine Sache war, wofür er sich fürchtete. Er war auch bereit. Er hat ja vieles schon abgelegt und sich verabschiedet von vielen Dingen. Und ich frage mich manchmal, wie das bei mir aussieht. Ich begleite zurzeit eine Nachbarin, die ungläubig ist und die sterben wird. Sie hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium und sie ist auf der Flucht. Sie kauft sich alles Mögliche. Sie hat ihr Haus neu einrichten lassen, den Garten neu richten lassen. Sie möchte jetzt mit einem neuen Geschirr anfangen. Sie redet über alle diese Sachen, nur nicht über das eine, wofür sie sich fürchtet. Sie wagt es noch nicht, darüber zu reden. Und ich bin da und bringe mal was zum Essen oder eine Kleinigkeit, sitze da, rede mit ihr, höre und bete, Herr, mach das doch möglich, dass irgendwann eine Frage kommt. Und kurz bevor ich abgereist bin, kam die erste vorsichtige Frage, da gibt es doch irgendein christliches Lied. Ich übersetze jetzt aus dem Niederländischen, was die Zukunft auch bringen möge, der Herr ist mit mir, sowas, sagt sie, kennst du das? Da dachte ich, ah, jetzt fängt's an, die Fragen. Und ich bete für sie, dass die Angst geht und dass sie Jesus noch kennenlernen darf und dass sie nicht flüchten muss und sich nicht festklammern muss ans Leben. Elia hatte das nicht nötig, er war vorbereitet, er hatte keine Fragen, er hatte keine Angst, er ging in Richtung Jordan. Und das heißt hier im ersten Vers hat es geheißen, es geschah, als der Herr den Elia zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen sie, er ist unterwegs und er weiß es. Und die Prophetensöhne wissen es und Elisa weiß es. Aber es gibt keine Angst, es gibt keine Gespräche, wie wird das gehen und werde ich leiden oder geschehen Dinge, die ich nicht verkraften kann, wie wird das geschehen, wie wird das sein? Ich sprach gestern mit einer Frau hier, die sehr krank ist. Und sie sagte, weißt du, ich lebe eigentlich schon halb im Himmel. Wie schön, wenn man das sagen kann. Ich lebe eigentlich schon halb im Himmel. Ich bin schon unterwegs. Ich habe keine Angst, bin zuversichtlich. Und die letzte Etappe hier werde ich mit Gottes Hilfe schaffen. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Und ich lebe schon in Gedanken halb da. Ich bin schon halb da, bin schon halb angekommen. Wie schön, wenn man das sagen kann. Und wie wahr ist es, dass wir immer noch an so vielen Dingen hier hängen, oder? Dass wir leben wollen. Und das dürfen wir auch. Gott hat uns das Leben geschenkt. Er ist ein Gott des Lebens. Aber unser Leben wird irgendwann zu Ende gehen hier auf dieser Erde. Und die Frage ist, ob wir so weit sind, dass wir uns darüber freuen, dass das ewige Leben anfängt und dass wir hier uns verabschieden dürfen. Es sei denn, der Herr kommt früher zurück. Beides ist toll, oder? Ja, also beides, ich hätte lieber, dass der Herr früher zurückkommt, dass ich nicht sterben muss. Denn Sterben ist doch etwas, ist ein Fremdkörper. Das kennen wir nicht, das kann niemand uns erklären, wie das war. Aber wie es auch sei, wenn wir Jesus kennen, wissen wir, wo wir hingehen, oder? Und sie gingen und sie gingen und sie redeten, es war, als war alles normal. Und das war es auch, sie lebten mit Gott. Und im Leben oder im Sterben, er ist derselbe, er ist da. Und siehe da, Vers 11, ein feuriger Wagen, wie spät ist es eigentlich? Ui. Ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sich beide voneinander trennten. Auf einmal steht Elia hier und Elisa da und da ist ein feuriger Wagen. Finde ich so toll. Denn das passt zu diesem Propheten des Feuers, oder? Er war ein feuriger Prophet. Er war ein Mann des Feuers. Und Gott denkt, da passt ein feuriger Wagen dazu. Ich kann mir nicht genau vorstellen, wie das war, aber es war feurig, es war total gut. Und feurige Pferde, die also Elia und Elisa voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Auf einmal ist er weg. Stellt euch das mal vor. Und Jesus sagt, dass das auch so sein wird einmal, dass zwei Männer auf dem Feld sind und einer geht. Der andere bleibt zurück. Oder zwei sind an der Arbeit und einer geht und einer bleibt zurück. Aber der hier zurückbleibt, ist auch ein Mann Gottes. Das ist ein anderer Moment, eine andere Situation. Und Elisa sah es. Er sah es. Er hatte die Reife. Und er schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Bisschen komisch, oder, dass man sowas ruft. Wieso Wagen Israels und sein Gespann? Das ist eigentlich eine Anerkennung. Der Prophet spricht hier aus, dass Elia 1000-mal mehr wertvoll für Israel gewesen ist, als ein ganzes Heer das sein konnte. Seine Botschaft für Israel hätte Israel Leben und Kraft und Stärke gebracht, wenn sie es angenommen hätten. Das bringt uns ein menschliches Heer nicht. 2000 Streitwagen hatte Ahab und weiß ich wie viele Pferde. Und er hat auch Kriege gewonnen. Aber die richtige, die wirkliche Stärke liegt in Gott, nicht in menschlicher Kraft. Das haben sie in Jericho schon entdeckt oder damals, als die Mauer fielen. Und dann sah Elisa Elia nicht mehr und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke, ein Zeichen von Trauer. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer der Jordan. Er hatte schon mal diesen Mantel gespürt, und zwar bei seiner Berufung, gell? Als Elia den Mantel über ihn geworfen hatte. Und jetzt gehört der Mantel ihm. Er ist der Nachfolger Elias. Er wird seinen Mantel tragen. Die Details sind so fantastisch, dass Gott Elia abgeholt hat, aber daran gedacht hat, der Mantel muss zurückbleiben. Es ist nicht so, dass Elia den Mantel vergessen hatte. Es war ein Akt, eine Aktion Gottes. Und Elisa nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Das ist keine Frage, das ist eine sehr kräftige Aussage. Es gibt in Jeremia ein Vers, da sagt Gott, man hat niemals gefragt, wo ist Gott? Man hat sich Abgöttern zugewandt. Man hat niemals gefragt, wo ist Gott? Und er sagt, wo ist Gott? Gott, zeige, dass es dich gibt. Lass uns das sehen. Und er schlägt mit dem Mantel auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Das ist so wunderbar. Elisa darf an diesem Moment wissen, Gott hat mir wirklich das gegeben, was ich brauche. Ich habe von seinem Geist bekommen und ich kann dieses Wunder tun, dass sich das Wasser teilt vor den Augen der Zuschauer. Denn es stehen ja, wie viele waren es? 50 Prophetensöhne, die haben zugeschaut. Und Elia geht dann über das trockene Flussbett kehrt er zurück. Und als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagte sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Klar, das haben wir auch gemerkt, oder? Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde. Und dann sagten sie zu ihm, sieh doch, es sind bei deinen Knechten 50 tüchtige Männer. Lass sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob nicht etwa der Geist des Herrn ihn weggetragen und ihn auf einen der Berge oder in eines der Täler geworfen hat. Doch nicht ganz so viel geistliche Reife. Sie haben wahrgenommen, dass Elia weg ist und sie haben das von vornherein auch gewusst, aber sie rechnen noch damit, dass sein Körper irgendwo doch zurückgeblieben ist. Sie möchten ihn begraben, sie möchten ihn ehren. Sie kapieren das nicht, dass hier ein großes Wunder geschehen ist, dass der Mann weg ist. So wie auch Mose weg war. Das heißt ja im Alten Testament, dass Mose starb in Anwesenheit Gottes und dass Gott ihn begraben hat und dass Gott weiß, wo er begraben ist. Gott sei Dank. Denn wenn die Gräber aufgehen, dann muss Gott ja wissen, wo Mose ist, wenn er ihn auferwecken will später. Und er weiß es. Wir wissen es nicht. Und dann sagt Elisa, sendet nicht, doch sie drangen ihn, bis er nachgab und sagte, also sendet. Und so sandten sie den 50 Mann hin und die suchten 3 Tage lang, aber sie fanden ihn nicht. Und sie kehrten zu ihm zurück, als er sich noch in Jericho aufhielt. Und da hatte er nur ein Ding zu ihnen zu sagen, so hatte ich euch nicht gesagt, geht nicht hin. Elisa muss noch ein bisschen mehr Rückgrat entwickeln. Er hätte einfach sagen sollen, nein. So geht es nicht, das brauchen wir nicht. Elia ist zum Himmel gefahren, aus. Aber hat sich dringen lassen. Hat gesagt, also dann sucht. Aber vielleicht ist es auch eine sehr große Lektion für diese Prophetenschüler gewesen, dass sie 3 Tage lang suchen mussten und nichts fanden. Das wird vielleicht mehr Eindruck gemacht haben, als dass Elisa gesagt hätte, Gott hat ihnen weggenommen. Das war das irdische Ende von Elia. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Und da ist er vielleicht gleich Naboth begegnet und hat sich freuen können, dass der Mann nach seinem schrecklichen Ende jetzt sich auch freuen dürfte über die Herrlichkeit. Denn Naboth war ja ein Mann Gottes. Ja, Elia ist zum Himmel gefahren. Aber damit ist die Geschichte nicht aus, das ist das Spannende. Denn Andreas holt ihn heute Abend zurück. Und morgen ist er wieder da. Und wenn wir dann nach Hause gehen, übermorgen, dann gibt es noch viel, worüber wir weiterhin nachdenken können, wofür wir Gott danken können. Und ich hoffe, dass wir dann nochmal wieder das alles nachlesen und denken, ah ja, so war das. Wir beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für das, was du in Elias Leben getan hast. Und auch dafür, dass er eine Wegbegleitung hatte, dass Elisa einen Mentor bekam und dann deine Arbeit weitergeführt hat. Wir danken dir, Herr, dass du in jeder Generation immer wieder Menschen rufst, um aufzustehen und dich zu dienen. Ganz normale Menschen wie wir. Denn das wurde ja über Elia gesagt von Jakobus. Er war ein Mensch gleicher Gemütsbewegungen wie wir. Er war ein Mensch, der mal schwach war und mal stark. Ein Mensch wie wir. Und wir staunen, wenn wir sehen, wie du diesen Mann gebraucht hast, wie er eine Nation zum Segen geworden ist. Wie er immer wieder aufgerufen hat zur Buße, wie er immer wieder die Wahrheit gesprochen hat. Und wir erkennen, Herr, dass es in dieser Zeit auf unserem Kontinent, in unserem Land, dass auch solche Stimmen gebraucht werden, die die Wahrheit sagen, die das einfach nicht annehmen können, dass du beiseite geschoben wirst, dass sich Götzen bei uns hier ein Zuhause finden, dass sie aufgenommen werden, falsche Religionen, falsche Lehren und dass man dich, Herr, nicht mehr sucht. Und wir beten für uns nicht nur, dass du uns segnest, sondern dass du uns zum Segen setzt und dass du uns stark machst und mutig, dass wir die Wahrheit sagen, vielleicht einfach dort, wo wir sind, unseren Nachbarn, in der Umgebung, wo wir leben und arbeiten, dort, wo wir sind, wo du willst, dass wir Salz und Licht sind. Und wir beten um deinen Geist. Das, was auch Elia fragte, das, was du Elia geschenkt hast, das, was du vielen Menschen geschenkt hast, womit sie Gottes Männer und Frauen wurden. Wir beten, Herr, für uns. Und wir bekennen, dass wir vor dir, dass wir dich oft nicht suchen. Dass wir reden und reden über alles Mögliche, nur nicht über dich. Dass uns viele Dinge wichtig sind, wobei du an letzter Stelle kommst, wenn wir überhaupt noch an dich denken. Und wir beten, dass diese Woche für uns zum Segen wird, in dem Sinne, dass wir bereit sind, einen Neuanfang zu machen, wenn das nötig ist. Wir beten, Herr, dass du uns hier stärkst und dass wir das sagen werden, Herr, hier bin ich, ich stehe vor dir. Stärke uns, segne uns. Berufe uns, setze uns zum Segen. Und darf es auch so sein, Herr, dass wir ein so großes Vertrauen in dir haben, dass wir keine Angst vor dem Sterben haben. Dass wir wissen, wir sind bei dir gut aufgehoben, du holst uns ab. Du gehst auch die letzte Etappe mit uns, wie sie auch ist, wie sie auch wird. Wir dürfen damit rechnen. dass wir bei dir sein werden, wenn wir in Christus sind. Aber solange wir hier noch auf Erden leben, Herr, schenke das dann, dass wir brauchbare Instrumente für dich sind. Gefäße, die du füllen kannst mit deiner Kraft, mit deiner Botschaft für diese Welt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.